heute Abend also, werde gesegnet mit Freude. Willst du Halleluja Segen haben? Halleluja. Lobpreis Segen. Das ist das Wichtige. Und dass du einfach gesegnet wirst. Selbst wenn du Trübsal hast. Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Gesegnet mit Freude. Dass Freude so dein Leben voll eindeckt. Beschenkt mit Freude, mit der Freude Gottes. Weißt du, es ist schön zu sehen, wenn man irdisch glücklich ist. Aber in der Seele, das Glück der Seele, das kannst du nicht kaufen. Diesen inneren Frieden, diese innere Beglückung. Wer wirklich in Gott ist, und das ist dieses große Geschenk, Gott finden, so wie Gitano erzählt hat vor 5 Jahren. Da kam er, bekehrt sich, gibt sein Herz dem Herrn Jesus und ein Glück. Es gibt Höhen und Tiefen. Wenn ich die Leute frage, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, es gibt Höhen und Tiefen. Im christlichen Leben gibt es nicht nur Halleluja-Höhen. Im christlichen Leben gibt es auch Todestäler. Tal der Todesschatten gibt es auch. Und die gehören auch zum christlichen Leben. Und wir verzweifeln nicht, wir verzagen nicht, wir geben nicht auf, wir resignieren nicht, wir machen durch. Das ist also die Freude, die Begeisterung. Weil wir von Gott begeistert sind. Wer wirklich in Gott ist, kann nie unglücklich sein. Das habe ich entdeckt. Wer wirklich in Gott ist. Und deshalb, wir sollten wegkommen von Religion. Religion macht die Menschen trüb. Religion macht die Menschen schwermütig. Religion verführt die Menschen zu Depressionen. Weißt du, wenn du in der Kirche bist, also ich bin ja in Bayern groß geworden, ich weiß, was in Bayern passiert. Da gehen sie so aus dem Haus raus, Halleluja. Und dann gehen sie in die Kirche, dann hören sie eine Predigt. Mein Lieber, und das ist das Typische. Zuerst wird schwarz gemalt. Zuerst werden die Schuldkomplexe eingeredet. Zuerst wird die Depression eingeredet. Du bist nichts, du kannst nicht, aus dir wird nichts. Und tatsächlich, dann kommen sie raus. Und schleichen sich raus. Und dann müssen sie in Bayern, ist es so, da ist die Kirche und Wirtshaus daneben. Da muss man das alles nochmals runterspülen. Da muss man das alles vergessen. Das Ganze, deshalb, man ist so froh, dass in der Kirche Amen gesagt wird, dass man wieder nach Hause kann. Und dann am Stammtisch, da sind die Brüder wieder Brüder. Nein, ich will nur sagen, Religion hat die Leute verdorben. Wir müssen Gott finden. Und ich bin Gott dankbar, dass in unserer modernen Zeit der Mensch mehr und mehr entkirchlicht und mehr, wenn sie Gott suchen, zu Gott finden. Zu Gott finden. Vielleicht auch über den Weg der Esoterik, über den Weg Fernost, über den Weg, was weiß ich alles, Atheismus. Vielleicht müssen wir so richtig entwurzelt werden, um wirklich Freude an Gott zu finden. Als ich Christ wurde, ich komme ja aus dem Atheismus. Ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr in keine christliche Kirche gewesen. Wusste nie, wie eine Kirche von innen aussieht. Und dann habe ich mein Leben Jesus übergeben. Weißt du, und diese Freude, die mich erfüllte, Jesus lebt, Jesus ist Herr, Jesus kann alles. Du kannst beten und kannst glauben und so weiter. Ich bin noch nicht religiös verdorben gewesen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich hätte jeden umarmen können, ich hätte jeden küssen können, ich hätte jeden sagen können, Gott ist gut, Gott ist ein wunderbarer Gott. Aber dann haben mir die Christen gesagt, vorsichtig. Und dann bin ich so gewarnt worden, musst von dem aufpassen, bei dem musst aufpassen und da musst aufpassen. Am Schluss habe ich fast mir nicht mehr getraut zu atmen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Weißt du, und wir können so dahergehen und wir müssen zu dieser Freude zurückfinden. Und dann war ich Pastor. Und dann hat mir jemand gesagt, Bruder Matutis, du musst dieses Buch lesen. Das ist das wichtigste Buch nach der Bibel. Wir haben natürlich gleich genommen, das wichtigste Buch nach der Bibel, Verführung der Christenheit. Und dann wurde dort erzählt, der Dr. Cho ist ein komischer Buddhist oder kommt aus dem Buddhismus, betreibt das und das und Reinhard Bonke, Benny Hinn und alle wurden darunter geputzt. Ich habe gedacht, mein Gott, mein Gott, mein Gott, sind alles Verführer. Wo bin ich denn hingeraten? Weißt du, und diese Leute habe ich gekannt, die waren zum Teil bei mir im Gottesdienst oder ich war bei ihnen. So und ich war so frustriert, ich sagte, mein Gott, guck mal, du bist nirgendwo mehr sicher, trau niemand über 40. Das war also meine, also trau nicht den Religiösen führen, die sind alles Verführer. Und ich war so mutlos, aber ich war Pastor. war so traurig und depressiv. Die Freude am Herrn hat mir die Kritik zerstört. Und deshalb lass uns aufhören, auf den zu schauen, auf den zu schauen, auf die zu schauen, auf den zu schauen. Lass die Kirchen Kirchen sein, lass die Pastoren Pastoren sein, lass die Geschichte, was sie haben, ihre Geschichte sein. Wenn der eine fällt und der andere umfällt und oder der andere ausrutscht und so weiter, lass die Leute machen. Damals gab es noch diese Probleme mit den Fernsehevangelisten, was in Amerika passierte. Und ich sage, oh Gott, guck mal, was alles in der Welt passiert. Aber ich liebe dich und ich schaue nicht auf die Menschen. Ich orientiere mich nicht auf meinen Vordermann. Ich orientiere mich auf Jesus. Und wir müssen aufhören, auf unsere religiöse Vordermänner uns zu orientieren. Hör auf deinen Vordermann, dein Leiter, deinen Presbyter, deinen Ältesten, deine Diakonie-Schwester und so weiter. Hör auf die zu schauen. Schau über diese Vordermänner weg und schau auf den Herrn Jesus. Halleluja. Und schau auch nicht auf mich. Weißt du, meine erste Predigt in Heilbronn, wo ich angetreten bin als junger Pastor, habe ich gesagt, Leute, ich halte diese Predigt ganz bewusst. Ich werde euch alle enttäuschen. Und ich lege auch darauf an, euch alle zu enttäuschen. Denn ich möchte nur eines, dass ihr euch an den Herrn Jesus haltet und nicht an mir. Und ich möchte, und deshalb ich enttäusche ganz bewusst manchmal Leute, damit die Leute lernen, auf den Herrn zu schauen und nicht auf einen Menschen. Alle Menschen sind unvollkommen, haben Fehler, haben Mangel, haben Defizite. Niemand ist vollkommen. Nur einer ist vollkommen, das ist unser Herr Jesus Christus. Also die Freude am Herrn, die möchte ich hier herausstellen. Zu der möchten wir kommen, dass wir uns am Herrn freuen. Nicht an Petrus, am Papst oder was weiß ich sonst, am Herrn. Die Freude ist die Entfaltung der Seele. Singen ist ein Zeichen des Himmels und glückliche Menschen singen. Da haben wir ein Lied, mal so Volkslied, glaube ich, wo man singt, da lass dich fröhlich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Also da muss immer aufpassen, wo man nicht singt, halt dich fern. Singen ist ein Zeichen des Glücks, ein Zeichen der Freude, ein Zeichen des Friedens. Man singt nur in Friedenszeiten, in Kriegszeiten, da marschiert man. Erlöste singen. Können singen. Und es ist erstaunlich, die Menschen heutzutage haben verlernt das Singen. Nur noch Radio, CD oder Fernsehen. Ich habe neulich einen beerdigt und habe gesagt, was muss ich denn besonders sagen, was waren so seine Hobbys? Er war ein Liebhaber der Musik. Er mochte Musik und so weiter. Da habe ich gedacht zuerst, er spielt eine Geige oder Klavier oder sonst was. Nein, Radio hat er gehört. Er liebte die Musik. Weißt du, wenn ich Musik liebe, dann spiele ich Musik, dann mache ich Musik. Dann ist mein Leben von Musik geprägt. Dann verstehe ich ein bisschen was von Musik. Da singt man. Und jeder Mensch kann singen, wenn er will. Aber du siehst, wo wir gefallen sind. Wir haben aufgehört zu singen. Wir jubilieren nicht mehr. Wir freuen uns nicht mehr. Uns ist das Singen vergangen. Das Lachen vergangen, das Singen vergangen. Psalm 33, Vers 1 und folgende Verse. Jubelt dem Herrn zu, alle, die ihm gehorcht. Es ist gut, wenn die Redlichen ihn preisen. Dankt dem Herrn auf der Laute. Spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied. Singt und spielt euer Bestes. Das ist, wo wir aufgerufen werden. Lass dich von Freude anstecken. Lass dich von Freude beschenken, wieder, dass du wieder anfängst zu singen. Leute, die zu uns kommen. Jemand hat sich beschwert mal, ja, und kam und sagte, bei euch wird so viel gesungen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich möchte eigentlich, meine Feststellung ist nach dem, meinem Verständnis, wir singen viel zu wenig. Wir singen viel zu wenig. Bei euch wird viel gesungen. Die sind gewohnt in der Kirche, ein Choral von ein paar Versen. Früher, die Christen von früher, ich kenne Lieder, lass dir Herzen immer fröhlich, hat mindestens 12 Strophen oder Gott ist die Liebe, hat 14 Strophen. Verstehst du also? Leute, wir singen nicht mehr. 3 Strophen, das ist das Höchste der Gefühle. Wie sollten wir das singen? Und zwar neue Lieder, alte Lieder, gute Lieder, langsame Lieder, schnelle Lieder. Und wisst ihr, das Singen ist zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes. Singet dem Herrn, jubelt dem Herrn zu. Echte, wahre Gläubige sind fröhliche Menschen. Halleluja, die singen, die pfeifen. Wann hast du zum letzten Mal gepfiffen in deinem Leben? Jubiliert, gejaucht. In dem Moment, wo sich ein Mensch bekehrt und noch nicht verdorben ist, wenn er aus der Welt kommt, also mit Gott und Teufel nichts auf dem Hut hatte und Christ wird, weißt du das, er wird optimistisch, er wird zuversichtlich, er wird positiv, er wird fröhlich. Und dann wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann singt er im Geist sogar noch Lieder. Glückliche Menschen widerstehen sogar der Erkältung, die kriegen nicht Grippe und Schnupfen. Wenn du singst, und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du weißt, jetzt kommt Grippe, Und jetzt kriegen die Leute alle Grippe. Fang an zu singen. Und da werden deine Stimmbänder, da werden deine inneren Organe so gefestigt und so gestärkt, dass du Grippe gar nicht bekommst. Das geht an dir vorüber. Dieser Würgeengel muss an dir vorüber, wenn du singst. Freude ist ein Geschenk des Himmels. Ein Ausdruck des Himmels und ein Produkt des Himmels. Deshalb böse Menschen haben keine Lieder. Aber gute Menschen umso mehr. Echte bleibende Freude ist nicht käuflich. Auch nicht machbar. Ich kann sagen, jetzt nochmal singen, noch eine Strophe. Nein, nein, es ist ein Geschenk des Himmels. Entweder hast es oder hast es nicht. Gott macht uns einfach Freude. Und wie beschenkt Gott uns mit Freude? Zuerst einmal, Gott freut sich über seine Kinder, wenn die sich freuen. Und wenn du dich freust, lebst du anders. Bin mal bei uns in Heilbronn, wo ich wohnte, damals im Park, habe meinen Hund ausgeführt. Und dann sehe ich einen Mann, der geht niedergeschlagen, Penner wahrscheinlich auch noch dazu, armselig sah er aus, schlürft so den Tag dahin. Und habe gesagt, lieber Gott, ich möchte einem Menschen eine Freude bereiten. Und wisst ihr, ich habe eines festgestellt, wenn du anderen Freude bereitest, wirst du selbst beschenkt. Gott beschenkt mit Freude. Dann geht es so. Und ich kannte den Park sehr gut, habe ich eine Abkürzung genommen und ich wusste, der muss hier vorbei. Und dann habe ich, damals gab es noch 5 Markstücke, habe so ein Silberstück hingelegt auf den Boden. Und habe mich verkrochen mit meinem Hund woanders. Und dann kommt er einfach so niedergeschlagen, guckt ihm auf den Boden. Dann sieht er diese Münze, bevor er aufhebt, guckt er gerade auf. Tut er, sein Buckel ist weg, seine Rückenschmerzen sind vorbei. Guckt gerade aus, wo ist er? Und dann nimmt er und guckt das nochmals an, ob es echt ist. Weißt du, es hat mich so glücklich gemacht, jemand 5 Sekunden glücklich gemacht. Und wenn 5 Mark jemand glücklich machen, weißt du, das ist ein Geschenk. Und so ein Geschenk legt Gott uns immer wieder so auf den Weg, so solche Perlen. Also Gott beschenkt uns mit Freude, zwar nicht jeden Tag, aber immer wieder. Und immer dann, wenn wir es nicht rechnen, wenn wir so niedergeschlagen sind, dann legt es, zuerst sind wir ganz aufgeregt. Freude hat etwas mit Aufregung zu tun, mit Erregung, innere Erregung. Gott macht seinen Kindern Freude. Die Engel freuen sich, wenn ein Sünder Buße tut. Du musst nur sagen, Gott, erbarm dich meiner. Und dann spielen sie im Himmel Klavier, fangen an zu tanzen, ziehen alle Register, jubilieren und jauchzen. Die Freude über einen Sünder im Himmel, wenn einem die Buße gelingt. Du, und wenn der Himmel jubiliert, dann fängst du auch innen drin zu jubilieren. Gestern hatten wir von Engeln. Wenn die Engel im Himmel jubilieren, dann jubiliert auch deine Seele. Wenn die Engel weinen, weint auch deine Seele. Es hat Zusammenhang mit deiner Verfassung. Dir geht's so, deinem Engel im Himmel geht's genauso, wie es dir unten geht. Oder der muss auch mithalten. Aber die Engel möchten jubilieren. Du musst nur sagen, Gott, verzeih mir. Und du wirst sehen, wie plötzlich Freude in deine Seele kommt. Durch Buße, das ist unwahrscheinlich. Durch Buße, durch innere Einkehr, durch Schuld und Bewusstsein und sagen, Herr, verzeih mir. Oder sei mir Sünder gnädig. Kommt wieder Freude in dein Leben. Du bist vielleicht niedergeschlagen, bist entmutigt, du hast Mist gebaut und wir sind nicht vollkommen, niemand ist vollkommen. Du bist ausgerutscht, du bist gestürzt, innerlich und geistlich. Aber du sagst, Gott, verzeih mir. Gott, vergib mir. Und schon kommt eine große Freude über dein Leben. Also über jeden Sünder und über jede Sünde. Wenn wir über jede Sünde und jede Sünde Buße tun, ist Freude im Himmel. Also genier dich nicht, Buße zu tun. Du musst natürlich nicht auf die Kanzel steigen und sagen, ich habe das und das getan. Weißt du, der Sünder schlug in sein Herz. Gott sei mir Sünder gnädig. Schlag mal in dein Herz und du wirst sehen, was da für eine Freude freigesetzt wird. Gott beschenkt uns mit Freude. Macht uns Freude. Freude ist, und das ist das Schöne dabei für mich, was Freude ist, die kleinen Lichtblicke, wenn ich weiß, jemand denkt an mich. Das macht einem Freude. Ich bin nicht vergessen. Jemand mag mich, jemand liebt mich, jemand wartet auf mich. Da brennt irgendwo in der weiten Prärie, in der Weite ein Licht. Ich kann nach Hause kommen. Dort ist jemand auf und erwartet mich schon. Jemand interessiert sich für mich. Ich kann mich auf jemanden verlassen. Das macht mir Freude. Und du kannst dich auf Gott verlassen. Halleluja. Und du darfst wissen, er denkt an dich. Mit meinen Augen will ich dich leiten, hat er gesagt. Freude kann man nur geben, wenn man Gott als seinen Herrn hat und sich Gott bewusst ist. Die in der Gegenwart Gottes lebt. Die Gegenwart Gottes ist das größte Geschenk, was dir gemacht werden kann. Ich bin für dich. Auch wenn die ganze Welt gegen dich ist. Und wir erleben heutzutage, alles entgegen uns letztendlich. Die Firma, das Finanzamt, Politik, die Religion, die Nachbarn. Sie mögen alle gegen dich sein, aber Gott sagt, ich bin für dich, mein Kind. Ich bin für dich. Und ich werde dich nicht verlassen. Und der Herr Jesus sagt noch, hört mal zu, meine Kinder. Ich muss nach Hause zu meinem Vater im Himmel, aber ich werde euch nicht weisen lassen. Ich werde euch einen Tröster schicken, den Heiligen Geist. Morgen werden wir noch mehr über den Heiligen Geist hören, aber heute nur so kurze Einleitung. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Waisenkinder sind nicht glücklich. Die haben niemand, die dürfen niemand ihr Herz ausschütten, niemand versteht sie. Aber wenn er sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich schicke einen anderen Freund, der sogar noch besser ist wie ich. Und der Heilige Geist ist besser als Jesus. Ohne dass Jesus dabei beleidigt ist. Denn er sagt selbst, ich muss weggehen, ich kann nicht bei euch bleiben. Aber der wird bei euch bleiben ewiglich, einen anderen Partner. Ich schicke euch eine andere Hilfe. Ich schicke euch einen anderen Kameraden. Und der wird bei euch bleiben ewiglich. Der Heilige Geist ist das größte Geschenk des Himmels. Deshalb, wenn Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, weißt du, was dann passiert? Die sind wie besoffen. So dass sie sogar beim ersten Mal, als das passierte, als der Heilige Geist auf die Erde kam, haben die Leute da in Jerusalem gesagt, die haben vom süßen Wein getrunken, die sind nicht mehr nüchtern. Wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, dann ist Freude in deiner Seele, da ist Jubel in deiner Seele, da ist Kühnheit in deiner Seele, da ist Jubel in deiner Seele. Und die Leute verstehen nicht, zuerst Angsthasen verschlossen oder machen die Türen und Fenster dicht und alles und so weiter, wollen nichts. Und dann singen sie nachher voll Heiligen Geistes, als wenn die Verstand verloren hätten. Und so war es auch. Und dann muss Petrus aufhören und sagt, Leute, wir sind nicht betrunken, sondern wir sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist und Alkohol hängen sehr eng zusammen. Deshalb schreibt Paulus einmal in der Bibel, er sagt, betrinkt euch nicht, denn aus dem Alkohol kommt unordentliches Leben. Aber aus dem Heiligen Geist kommt ordentliches Leben. Kommt ordentliches Leben. Und beides ist so identisch. Heiliger Geist und Alkohol. Weißt du, da schwebt ja auch alles. Wenn du zu viel Alkohol getrunken hast, da wackelt auch die Erde. Und bewegt sich die Städte. So, und dann lallst du. Und dann erzählst du alles und allen. Dann brichst du alle Hemmungen, wenn du Alkohol getrunken hast. Genau das Gleiche ist, wenn der Heilige Geist kommt. Ohne Alkohol. Du erzählst die Liebe Gottes. Du kannst umarmen. Oh, du bist mein Bruder heute. Okay. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Alkohol ist. Die Leute auf dem Oktoberfest, die wissen's. Was Alkohol, die Wirkung des Alkohols. Die gleiche Art, aber nur im positiven Sinne und ohne Kater und ohne irgendwie Geld, dass es viel Geld kostet, will der Heilige Geist eine Freude und ein ordentliches Leben, ein erfülltes Leben. Ein hemmungsloses Leben, das geistliche Leben mit Gott ist ein hemmungsloses Leben. Da hast du nicht mehr Menschenfurcht. Was denkt der? Wenn du voll Alkohol bist, denkst auch nicht mehr was. Dann sagst du dem Chef, rutsch mir den Puckel runter. Ja, passiert's. Im Rausch. Und du bist nicht, und die Gesetzgebung, die sagt, du bist nicht dazu rechnungsfähig. Alkohol und Heiliger Geist. Und ich sage euch nicht, dass ihr Alkohol trinken müsst und mehr vom Heiligen Geist haben. Im Gegenteil, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, brauchst du kein Alkohol mehr. Weißt du, Alkohol ist nichts anderes als ein Mangel vom Heiligen Geist. Je weniger Heiliger Geist da ist, desto mehr Alkohol ist da. Und geh mal auf den Grund, geh der Sache auf den Grund und untersuch die Leute, die viel Alkohol trinken, die vom Alkohol nicht wegkommen. Wenn der Heilige Geist das Vakuum ausfüllt, dann bist du so glücklich, dann brauchst du das ganze Zeug nicht mehr. Brauchst du keine Suchtmittel mehr. Sucht kommt vom Wort, vom Suchen. Man sucht etwas. So, der Heilige Geist wird bei uns ewiglich bleiben. Wird dich immer lieben, dich immer begleiten, dich immer beschützen. Gestern habe ich vom Engeln gehabt und ich habe gesagt, ich mache eine Fortsetzung heute. Also du musst, um das alles im Kontext als Ganzes zu verstehen, vielleicht auch mal die Mühe machen, mal die CD oder die Kassette von gestern dir anhören. Der Heilige Geist ist die Erhörung der Gebete Jesu. Dass der gekommen ist, ist ein Zeichen. Der Vater im Himmel hat Jesus gehört. Hat Jesus angenommen. dass du den Heiligen Geist empfangen durftest und konntest, ist nichts anderes als die Reaktion auf das, was Jesus getan und vollbracht hat, die Bestätigung Jesu, und die kommt zu dir. Und erst durch das Zeugnis des Heiligen Geistes weißt du, ich bin ein Kind Gottes, denn der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und weißt du, wenn du das erfährst, ich bin Kind Gottes, Gott hat mich adoptiert, ich trage jetzt seinen Namen, ich bin sein Erbe, und alles, was Gott gehört, gehört auch mir, und was mir gehört, gehört auch Gott. Mir gehört nichts. Und ich gebe mein Nichts ihm, und dafür kriege ich sein Alles. Das ist fantastisch, dieses große Tauschgeschäft. Freude ist Wissen. Dieses Wissen, ich werde getragen, ich werde unterstützt, ich bin nicht allein, jemand geht mit mir, und zwar Tag und Nacht, und der wird bei euch bleiben ewiglich, selbst wenn ich schlafe, steht er immer an meinem Bett und betet für mich. Macht der Heilige Geist. Denn er ist unser Fürsprecher bei Gott im Himmel. Er vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Wenn ich schnarche, betet der Heilige Geist für mich. Nein, es klingt komisch und verrückt. Denn mit einem unaussprechlichen Seufzen, weißt du, was ein Seufzen ist? Ich frage nicht, mach mir vor. Aber du weißt es. Die meisten können nicht mehr seufzen. Die meisten haben das Seufzen verlernt. Aber der Heilige Geist kann noch bei Gott seufzen. Freude ist das Wissen, jemand bringt mich auf die Beine, jemand bringt mich hoch, Gott lässt mich nicht fallen. Der Heilige Geist ist mein Helfer, mein Gebetspartner. Er unterstützt mich, er trägt mich, führt mich, leitet mich. Er erhört meine Gebete. Ich stammle hier, ich sage, Herr Jesus, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich klage, stöhne, seufze. Wir jubeln in der Trübsal. Ich freue mich der Trübsal. Ich weiß nicht, wie man das machen kann ohne den Heiligen Geist. Der Kopf brummt, der Rücken schmerzt, die Wunden schmerzen. Und dann sprechen sie den Lobgesang. Das kannst du nur, wenn du den Heiligen Geist hast. Gott in der Trübsal zu loben und zu preisen, geht ohne den Heiligen Geist nicht. Kannst dich noch so gut anstrengen und noch so gut üben. Der Heilige Geist erfreut unser Herz und unsere Seele. Und zwar nicht nur durch Erfolg. Weißt du, die meisten Menschen, die sind glücklich und haben Freude, wenn sie im Lotto gewinnen. Oder wenn sie gutes Geschäft machen oder gute Party. Oder wenn sie Heilung oder Sieg erleben und so weiter. Aber Freude ist ohne all diese Dinge, sondern einfach zum Himmel hochgucken und man freut sich. Die soll so gehen, wie im Johannes, 3. Johannes heißt, die soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Deine Seele bestimmt, was außen drum herum passiert. Und deshalb die Freude am Herrn. Und deine Seele soll jubilieren. Ich kann nicht für dich singen. Ich kann für dich nicht jubilieren. Das musst du selber tun. Dir gehe es so, wie es deiner Seele geht. Deine Seele bestimmt deine Worte. Die Seele bestimmt deine Stimmung. Die Seele bestimmt deine Gefühle und deine innere Verfassung. Die Seele ist es. Deshalb, wie geht's deiner Seele? Ein Superreicher aus der Familie Getty, das sind ja Multimillionäre, Milliardäre, keine Millionäre mehr. Und da wurde bei seinem 80. Geburtstag der Herr gefragt, also Sie müssen glücklich sein. Sie haben ja alles, was Sie brauchen, Sie müssen es so machen und dann passiert es. Sie müssen glücklich sein. Dann sagt ein 80-Jähriger, der so auf sein Leben zurückschaut, dann sagt er, wissen Sie, dem Journalisten, wenn ich ehrlich bin, ich war keine 11 Tage in meinem Leben glücklich. Hat aber alles, was er gehabt hat oder was er haben wollte. Glück hat nichts mit Geld und Gut zu tun. Glück und Freude und Friede ist ein Geschenk, das man nicht mit Geld kaufen kann. Im Gegenteil, das Geld raubt noch das Glück und diesen Frieden. Freude ist auch nicht, über jemanden zu triumphieren, schadenfroh zu sein. Freude haben wir erst, wenn wir uns in Gott fallen lassen können, in Gott ruhen können, wenn wir unser göttliches Ziel verwirklichen, dann haben wir Freude. Wenn ich weiß, nicht das und das habe ich geleistet. Also Freude kommt nicht durch die Leistungsreligion und Leistungsgehabe unserer Zeit, sondern Freude und Friede und so weiter kommt, wenn wir gewirtschaftet haben, 500 dazu gewonnen haben. Und dann sagt der Herr, ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem treu und so weiter, du sollst jetzt noch mehr kriegen. Also die Belobigung Gottes, die Anerkennung Gottes ist das, was uns Freude bereitet und Freude bringt. Die meisten Menschen, die haben keine Anerkennung. Niemand nimmt sie wichtig. Niemand nimmt sie ernst. Niemand beachtet sie groß. Selbst niemand hört den Menschen richtig zu. Nicht einmal die Seelsorger und Psychologen und Psychiater. Nicht einmal der Arzt sagt, der Nächste bitte. Also, aber Gott nimmt sich Zeit für mich und ich darf meinem Herrn alles sagen. Und das ist meine Freude. Ich darf mein Herz ihm ausschütten. Gott hat ein Ohr, in das ich jammern kann. Wenn du hier jemand was vorjammerst, sagen sie auf Wiedersehen. Aber Gott darfst du vorjammern. Belobigung bringt Freude. Anerkennung bringt Freude. Und das ist, was Gott uns gibt und gewährt. Ich habe irgendwo gelesen, lobe, hast du heute schon dein Kind gelobt. Weißt, Menschen, die gelobt werden, die leisten mehr. Und warum du in deinem Leben so wenig leistest, ist, weil du zu wenig von Gott gelobt wurdest. Von Gott anerkannt wurdest. Ich habe euch gestern erzählt von dem Engeldienst. Und ich habe schon so viele Engeldienste erlebt. Also eines war davon, ich war ganz niedergeschlagen. Ich habe hier auf dem Breitscheidplatz 3 Wochen lang evangelisiert. Jeden Tag 2-3 Stunden. Und dann mit Leute angerufen, Leute besucht und so weiter. Und ich war so erschöpft. Ich habe gesagt, guck mal, Heiland. Und so saß ich an meinem Schreibtisch. Lieber Gott, ich sage den Leuten, Jesus liebt dich. Aber wer sagt mir, dass Jesus mich liebt? Ich muss immer anderen sagen, Jesus liebt dich. Aber wer sagt mir, dass Jesus mich liebt? Und dann saß ich da vielleicht 2-3 Minuten. Hab gesagt, wer sagt mir, dass Jesus mich liebt? Klingt das Telefon. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Dann sagt sie, sind Sie Herr Matudis? Hab gesagt, ja. Wissen Sie, ich habe gerade soeben gebetet. Und Gott hat mir gesagt, ich soll Ihnen sagen, Gott liebt Sie. Und wollte schon auflegen. Und ich sagte, hören Sie auch, noch nicht auflegen. Die Schwester hieß Erika. Legen Sie nicht auf. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Die war ganz am Anfang. Das war so einer meiner ersten Engeldienste, die ich hier in Berlin erlebte. Sie hat gebetet. Sie ist bettlägerig. Sie kann nicht viel tun. Aber irgendwie hat sie so einen Zettel von mir mit meiner Telefonnummer bekommen. Hat gebetet und sie hat von Gott den Auftrag gehabt. Sag's ihm, Jesus liebt dich. Und dann wollte sie schon auflegen. Die wollte mir keine Kurzpredigt halten. Oder die wollte da nicht irgendwas prophezeien oder weissagen. Weißt du, manche Leute denken, wenn sie mit Prophezeiungen kommen und so weiter, so spricht der Herr. Das brauchen die meisten Leute nicht. Die wissen ganz genau, was Gott sagt. Wisst ihr, was die Leute sagen? Jesus hat dich lieb. Der Herr ist für dich. Der Herr kennt dich. Der Herr versteht dich. Weißt du, lass uns aufhören mit großen Prophezeiungen. Was die Leute brauchen, ist echte, wahre Ermutigung und die Liebe Gottes, dass wir weitergeben. Nicht die ganzen da Weltuntergangspropheten. Also da verteilen sie Zettel und da schreiben sie und so weiter die ganzen Prophezeiungen, was hier da die eine Frau da aus Los Angeles erzählt hat am Gericht Donnerstag September, schon alles zu spät, der Zug ist abgefahren, kein Gericht und keine Katastrophe, kein Weltuntergang, das war alles Bluff. Weißt du, der Teufel ängstigt die Menschen, Gott tröstet die Menschen. Ich glaube nicht an solchen Bluffs. Das ist für mich Bluff. Die Welt geht unter irgendwann. Aber nicht zu meiner Zeit. Und das werde ich auch nicht erleben. Und wenn ich die Augen zumache, ist für mich die Welt sowieso untergegangen. So, und da bin ich bei Jesus. Und ich weiß, er ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Und das ist, was die Leute wissen müssen. Und zwar in einem Moment, wo du ganz niedergeschlagen bist, ganz entmutigt bist, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Nicht, dass euch die Teufel untertan sind. Weißt du, so viele Leute, die jubeln, ich habe Vollmacht, ich habe die Gabe der Krankenheilung, ich kann für Kranke beten. Vergiss den ganzen Schmarrn. Das ist nicht das Größte der Gefühle. Das Größte der Gefühle ist, mein Name steht im Buch des Lebens. Wenn ich von dieser Erde gehe, ist uninteressant, wie viel Kranke ich geheilt habe. Es ist uninteressant, wie viel Tote ich auferweckt habe. Es ist uninteressant, wie viel Zeichen und Wunder ich gewirkt habe. Das zählt nicht bei Gott. Bei Gott zählt nur, steht dein Name dort im Buch des Lebens. Freut euch. Und ich möchte immer wieder nachgucken. Und immer wieder so in diesen himmlischen Stammbaum reingucken. Und in diesem Buch, diese Kirchenkartei reingucken. Steht mein Name noch da? Ist noch Johannes Matthäus drin? Da haben sie schon ein paar Mal radiert. Die haben schon versucht, da zu streichen oder übergeschrieben. Und was weiß ich da, was sie da für Notizen gemacht haben. Und ich freue mich, dass mein Name im Himmel steht. Weißt du, du kannst Fehler machen. Und wenn ich Fehler mache, ich teste eines. Und ich mache manchmal Fehler, ich bin ehrlich, ich bin Mensch. Und ich erlaube mir auch Fehler. Und wenn Gott mir keine Fehler erlaubt, nicht erlauben würde, wäre nicht Gott. Der wäre ein Zuchtmeister, so weiter. Gott hat mir freien Willen gegeben. Ich kann Ja und Nein sagen. Und das freut mich, dass ich Ja und Nein sagen kann. Und manchmal mache ich Fehler. Und ich weiß, das hat dem lieben Gott nicht gefallen. Und der Heilige Geist sagt, Johannes, was du da gemacht hast, war nicht korrekt. Und weißt du, was ich dann mache? Dann gehe ich in die Gemeinde und dann strecke ich meine Hände und ich probiere, ob ich noch in Zungen beten kann. Und jedes Mal, wenn ich in Sprachen beten kann, ich weiß, der Heilige Geist ist immer noch bei mir. Und wisst ihr, wo ich am besten im Heiligen Geist beten kann und am schönsten im Heiligen Geist beten kann und am gesegnetesten durch Zungengebet bin? Wenn ich ganz tief unten bin. Wenn ich denke, du bist so tief gefallen. Du hast so versagt. Du bist so ein Feigling. Und du hast das und das gemacht. Also und so weiter. Und dann stehe ich da und sage, Gott, hast du mich lieb? Und ich habe noch nicht einmal Amen gesagt und noch darauf reagiert, fange ich schon Gott in Sprachen zu loben. Und ich weiß, der Heilige Geist ist immer noch da. Und immer noch da. Und wenn ich manchmal denke, oh Gott, warum bist du so ungerecht und warum machst du das und warum machst du es nicht so? Warum erfüllst du mir nicht alle meine Wünsche? Und vielleicht über Gott noch traurig bin. Und dann mache ich die Augen zu und probiere, ob ich noch in Sprachen beten kann. Und ich meine Sprachen beten nicht, dass ich selber mache, sondern wie der Geist gibt, auszusprechen. Und es fließt und es hört nicht mehr auf. Die Freude am Herrn, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das ist die größte Freude, was es überhaupt gibt. Dass Gott uns kennt, dass Gott um uns weiß, dass Gott sich zu uns bestätigt. Weißt du, das ist manchmal so verrückt, ich weiß nicht. Aber Gott sei Dank, dass es auch in der Bibel sowas steht. Da steht sogar Ostermorgen, Jesus auferstanden, der Auferstandene steht vor ihnen. Und dann heißt, und die sind so perplex, und manchmal bin ich so perplex, da stehen die doch am Ostermorgen, Jesus sagt, guten Morgen, meine Kinder, und sie weinten vor Freude. Kannst du mir erklären, wie man das macht, dass man vor Freude weint? Vor Freude? Sie weinten vor Freude. Also die so gemischte Gefühle, sie weinten vor Freude. Was bringt mir Freude? Wie beschenkt Gott mich mit Freude? So ein paar Beispiele. Zum Billy Graham kam jemand, ein Atheist, und sagte, hören Sie, was die da erzählen, ist alles Quatsch, Gott ist tot. Dann Billy Graham kratzt sich ein bisschen und sagt, guter Mann, tut mir leid, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Das kann doch nicht möglich sein. Seit wann ist er tot? Was ich sagen will, erhörte Gebete, mit Gott kommunizieren, dieses Zwiegespräch vom Himmel unter, dass der Heilige Geist durch mich spricht und zu mir spricht. Es ist so fantastisch zu erleben, dass ich, wenn ich allein so für mich bete, in Sprachen bete, nicht nur in Zungen bete, sondern die Zungensprache auch auslege und eine Prophetie für mich selber bekomme. Weißt du, da erbaue ich mich im Geist. Kriege ich eine Botschaft von Gott. Werde inspiriert. Jesus sagt, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, ihr werdet es bekommen, bleibt in mir und so weiter. Und dann wird diese Freude eine vollkommene Freude sein. Vollkommene Freude sind Gebetserhörungen, die vom Himmel kommen, wo man Gott nicht nachhelfen musste. Weißt du, es gibt so viele Gebete, wir strengen uns an, denken positiv und so weiter. Weißt du, die schönsten Gebetserhörungen sind, du denkst negativ und erlebst positiv. Du kannst nicht glauben. Die Jünger haben gebetet in Jerusalem. Herr, hol Petrus aus dem Gefängnis. Die haben weiter gebetet, Petrus klopft an der Tür. Das Gebet ist schon längst erhört. Die haben an die Erhörung gar nicht geglaubt. Die haben gedacht, sein Geist wäre draußen. Also, bei Gott musst du nichts erzwingen. Und das ist die Freude. Bei Gott kannst du frei sein, kannst Kind sein, kannst Mensch sein. Kannst dich an Gott freuen. Die Freude am Herrn. Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der ihm vertraut. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Du sollst die Freundlichkeit Gottes erleben. Das muss man kosten. Das muss man schmecken. Weißt du, ich bin glücklich, meinen Gott auf diese Art zu kennen, wie ich kenne. Gott versteht Spaß. Gott ist ein lustiger Gott. Gott ist ein fröhlicher Gott. Gott hat Humor. Und ich sage mit Martin Luther, wenn ich im Himmel nicht lachen dürfte, möchte ich nicht dorthin. Gott ist ein spaßiger Gott. Wenn ich schon die Kreatur anschaue, gehe ihm zu, der eine mit so einer Nase, der andere mit solchen Ohren, der andere mit solchen Schwanz, der andere mit solchen Vorderfüßen, der andere mit dem Bauch und Tasche drin. Und so weiter. Wie vielfältig doch der liebe Gott ist. Oh, Halleluja. Das ist die Schöpfung. Die Schöpfung zeigt, dass Gott Humor hatte. Gott ist kein Miesepeter, sondern Gott ist einer, der fröhlich ist. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Der Nachkomme Abrahams, der hieß Isaac, Gott lacht. Gott lacht. Also, das nächste, was du nach deiner Bekehrung erlebst, ist, dass Gott lacht. Und du kriegst einen Sohn, der heißt Isaac, Gott lacht. Gott freut sich. Gott jubiliert. Du darfst lachen. Die Freude ist da. Und wie fängt das Weihnachten an? Die Heilsbotschaft. Da kommt doch der große, starke Engel. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Ich verkündige euch eine große Freude. Freude und Lachen, das sind die besten Medikamente, die man geben kann. Prediger Kapitel 3, Vers 12, da sagt dieser weise Salomo, da merkte ich, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als fröhlich zu sein und sich im Leben gütlich zu tun. Prediger 3, 12, da merkte ich, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun. Und weißt du, was gütlich ist? Sich gut gehen lassen. Sich gut gehen lassen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Ob es Regenwetter ist, es gibt nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Diese innere Verfassung. Und lass dir gütlich gehen. Lass dir gut gehen. Mach aus jeder Situation das Optimale und das Beste. Das ist, was Gott hier aus seinem Wort lehrt. Das Leben ist sauer genug und so weiter. Und wir haben genug zu kämpfen. Lachen ist stärker als Angst. Und lach eine Minute und du wirst sehen, wie alles sich bei dir entspannt. Wie viele von euch waren schon mal in Narkose? Okay, Gott segne euch. Aber weißt du, was Narkose ist? Lachgas. Lachgas. Du spürst den Schmerz nicht mehr. Weißt du, wenn du die Freude am Herrn hast, deshalb, wir rühmen uns der Trübsal. Also sie weinten vor Freude. Sie konnten es nicht. Weißt du, und das ist fantastisch zu wissen, die Freude im Herrn. Wenn du es glücklich bist, spürst du gar nicht die Beleidigung. Wenn du glücklich im Herrn bist, spürst du nicht den Verlust. Wenn du glücklich im Herrn bist, dann können sie mit dir machen, was sie wollen. Du bist glücklich. Du bist glücklich. Als meine Frau operiert wurde, und es war schon eine schwere Operation am Gehirn, und die hat mehrere Stunden gedauert, und sie ging noch in eine Kapelle, in der Kirche, also im Krankenhaus, und so weiter, und dann hat sie von Gott die Zusage bekommen, Gott ist bei ihr, sie muss sich nicht fürchten und so weiter. Und dann geht sie in die Narkose und das hat sie mir nachher erzählt und dann ist sie eingeschlafen im Zungengebet bei der Narkose. Also in der Narkose und dann schlief sie mit Zungengebet ein. Sie sprach in Zungen. Das Erstaunliche, was dort passierte, die ganze Operation, es war schon eine komplizierte Operation und ist eingeschlafen mit Zungengebet. Und dann, die Ärzte haben sie operiert und als sie dann zu sich kam, hat einer der leitenden Ärzte gesagt, Frau Matudis, sagen Sie mal, was für eine Sprache war das? Immer wenn wir gefragt haben in Lateinisch und diesen Krankenschwestern und den anderen, macht das und wir machen das und so weiter, haben Sie immer uns, wir haben gefragt und Sie haben da in irgendeiner Sprache geantwortet. Was für Sprache war das? Wir haben hinterher entdeckt, das war Zungensprache. Weißt du, in Sprachen hat Gott den Ärzten nicht in Lateinisch, das verstehen, und in Zungen, die hätten es dann nicht verstanden, aber Gott hat die Anweisung gegeben, der Engel im Himmel, mach das, mach das, mach das, und deshalb hat alles gut geklappt. Weißt du, Gott ist stärker als die Narkose, als dies und jenes, und wir sollten einfach uns im Herrn freuen, und wenn wir stark in Gott sind, und das ist, wo ich euch anpowern möchte, die Freude am Herrn, einfach sich an Gott vergnügen, dann bist du innerlich getröstet, innerlich gelassen, innerlich stark. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen an diesem Tag. Du solltest morgens aufstehen und sagen, Halleluja. Nicht, lass uns Wetterbericht hören. Oder, ich mache das auch, ich bin auch ehrlich, ich habe auch Thermometer und gucke, wie wird das Wetter heute. Aber dies ist der Tag. Lasset uns jubeln und fröhlich sein. Du hast einen schweren Tag vor dir. Dann sag, heute ist ein Jubeltag. Oder heute ist ein Tag des Sieges. Die Katholiken haben etwas und das sollten die Protestanten auch was lernen und die Pfingsten und die Freikirchler auch davon was kopieren. Die haben für jeden Tag einen Namenstag. Gib jedem Tag einen positiven Namen. Mach jeden Tag zu einem Festtag, zu einem Jubeltag. Dies ist der Tag. Was für ein Tag? Des Durchbruchs. Gestern, da rief mich eine Frau ganz verzweifelt. Wir müssen beten. Da habe ich gesagt, gut, wir beten. Und was ist dein Problem? Hat sie das Problem genannt? Wir haben gebetet. Keine 10 Minuten später ruft sie an. Sie werden sich nicht vorstellen, Herr Matudis. Steht das nicht in der Bibel? Ehe sie rufen, will ich antworten. Wir haben den Mietsvertrag. Es ging um Mietsvertrag. Wir beteten um Mietsvertrag. Sie ringt und wir haben nichts von der Behörde gehört und so weiter. Und wir haben gebetet, aufgelegt. Ein paar Minuten später kommt die Antwort. Wir haben den Mietsvertrag. Wir wollen danken. Noch ehe sie rufen, will ich antworten. Wir sollten uns nicht unterkriegen lassen von den Problemen. Lass sie mit Freude beschenken oder von Freude beschenken. Ein Gedanke, was Gott mir gezeigt hat, verbringe Zeit mit Freudemenschen, mit Menschen, die Freude haben. Treib die Klageweiber raus. Solange du die Klageweiber, noch ein Klageweib bei dir in der Kammer hast, kannst du nicht Gebetserhörungen erwarten. Jag alle Klageweiber zum Teufel. Raus mit euch. Jesus, bevor der Tote auferweckt hat, hat die alle Klageweiber rausgetrieben. Hat sich von dem ganzen Todesgejammer sich distanziert. Distanziert dich von klagenden, jammernden, heulenden Susen. Ich werde noch weiter. Was verdirbt dir noch die Freude? Befrei dich von Menschen, die negativ sind. Wenn du neben einem bösen Menschen sitzt, der strahlt nichts Gutes aus. Sitz neben gute Menschen. Suche Gemeinschaft mit guten Menschen. Böse Menschen haben keine Lieder. Die können noch so laut singen, die können brüllen, Krach machen, 120 Pfund aufdrehen. Ich habe heute einen Bericht gelesen, alle großen Superstar-Rock und so weiter, Rap-Stars und so weiter, die meisten sind, nicht alle, aber die meisten sind an Drogenüberdosis gestorben. Alle großen. Und das ist entsetzlich. Und dann der Psychologe, der das Thema behandelte, der sagte, die haben ein inneres Problem, das sie nicht verarbeitet haben. Irgendwo verletzt, irgendwo eine Enttäuschung, nicht verarbeitet. Deshalb versuchen sie trotz des Erfolgs, trotz indem die Massen ihnen zujubeln, nicht verarbeitet. Aber weißt du, es ist Freude über einen Sünder, der Buße tut, der zu Gott kommt und der sein Problem vor Gott verarbeitet. Sitze nicht, wo Gottlose sitzen. Also, das ist Psalm 1. Und damit beginnt das Liederbuch des Alten Testaments, Psalm 1. Sitze nicht, wo die Gottlosen sind. Weißt du, sitzt neben jemand, und wir haben ja Künstler, die auch sonst woanders singen und so weiter. Sitzt neben jemand, der falsch singt, der bringt dich aus der Melodie raus. Sitzt neben jemand, der daneben singt, der bringt dich aus der Fassung. Deshalb, du musst neben jemand sitzen, der eine starke Stimme hat, positive Stimme hat, exakte Stimme hat. Sitz nicht, wo verletzte Menschen sitzen. Sitze nicht, wo verletzte, depressive Menschen sitzen. Wie sollen sie besuchen, ihnen dienen sie und sie ermutigen, sie auf die Beine bringen? Aber das ist nicht unser Aufenthaltsplatz, das ist die Hölle. Sitze nicht, wo gescheiterte, lästere, kranke, gestresste sitzen. Ach, wir können's nicht, bei uns geht's nicht und. Wo die ganzen Jammerlappen sitzen, wo die Süchtigen sitzen, Abhängigen sitzen, Beleidigten sitzen, wo die Nörgler sitzen. Sitzt nicht da. Das ist nicht dein Platz. Wenn du mit Freude beschenkt werden möchtest, dann geh nach Rio Janeiro. Weißt du, die Leute, die am wenigsten zu lachen haben, die lachen am meisten. Die Armen. Geh in ein Armenhaus, verstehst du? Ich war so verblüfft in Indien. Mittendrin in Slums, und ich habe in viele Slums gepredigt. Und ich habe mit Freude dort gefahren. Und wenn ich nochmals hingehe, gehe ich nochmals dorthin in Slums. Weißt du, aber ich habe dort keine depressive Menschen gefunden. Die haben keine Zeit für Depressionen. Kinder spielen. Und was die dort haben, ich habe keine Leute gesehen in schwarze Kleider, bunte Kleider, farbige Kleider, lebendige Kleider. Also das glitzert und glänzt und glimmert. Freude, ein Hochzeitsgewand. Und unsere Seele braucht ein Hochzeitsgewand. Halleluja. Und hast kein hochzeitlich Kleid an. Weißt du, so viele Menschen gehen in den Gottesdienst ohne hochzeitlichem Kleid. Wie bist du hereingekommen? Ja, ich habe ein Problem, ich suchte Heilung, kommt Billy wieder. Ja, der kommt schon wieder. Vom 11. bis zum 17. Oktober. Aber bring dein hochzeitlich Kleid an. Der Teufel möchte dir dein Festgewand rauben. Denk an Josef und möchte dich verkaufen nach Ägypten und in Blut tauchen und so weiter. Nein, lass dir dein Gewand, das der Vater im Himmel dir genäht hat, dir nicht nehmen. Unser Hochzeitsgewand. Dieses Festkleid. Begehre nicht da, wo die Gottlosen sind. Schau nicht auf die Gottlosen hin, auf ihren Lebensstil. Weißt du, ich bin von Gottlosen nicht begeistert. Und die stecken mich auch nicht an. Weißt du, ich bin da, wo, am liebsten bin ich da, wo Engel sind. Wo jubiliert wird. Orientiere dich nicht an Gottlosen, sondern an Menschen, die Gott lieben, die Gott preisen, die Gott verherrlichen. Begehre nicht, bei ihnen zu sein, denn ihr Ziel, ihr Weg ist die Hölle, ist Verderben. Aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Gottlosen, die liebt niemand. Die sind allein. Deshalb sind sie so traurig. Und ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Niemand fragt ihnen, wie geht's ihnen und was machen sie. Aber der Erlöste, der wird von himmlischen Heerscharen umgeben. Ich denke nur an Lazarus, als er gestorben ist. Der reiche Mann, der lebte alle Tage herrlich hier auf dieser Erde, aber dann ging in die Ewigkeit. Und was ist von dem übrig geblieben? Nichts. Ich leide Pein. Und Abraham wurde von Engeln, Lazarus wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Ich denke, schau dir das Ende der Gottlosen an. Nicht was vor Augen ist. Wir orientieren uns viel zu viel vor dem, was die Gottlosen gerade im Moment haben. Orientier dich nach dem, was die Heiligen haben. Die Heiligen haben den Sieg. Die Heiligen haben die Herrlichkeit. Die Heiligen haben das Leben. Die Heiligen haben die Freude. Die Heiligen. Guck mal, Karl Marx. Karl Marx, sein Grab liegt, steht in London. Und bei der Beerdigung von Karl Marx, da waren keine 6 Leute gerade, oder waren gerade 6 Leute dabei. Du musst vorstellen, schreibt das kommunistische Manifest, revolutioniert die ganze Erde fast und lässt Ströme von Blut fließen oder veranlasst es sein Manifest und seine Ideen und sein Ende. Schau das Ende und schau die Erlösten. Schau das Ende von den mächtigen, großen und starken. Kaiser Nero. Ich arbeite gerade draußen an der Tür und streiche die Tür da draußen. Da kommt so einer mit seinem Hund, schmeißt was hin und sagt, Pax Nero. Habe ich gesagt, wie bitte? Ja, mein Hund heißt Nero, sagt er. Und dann kam für mich eine Inspiration. Guck mal, Petrus und Paulus sind Zeitgenossen von Nero. Wie viele Jungs und wie viele Buben heißen Paulchen und Peterchen? Und wie viele Kinder kennst du, wo Nero heißt? Nur noch Hunde heißen Nero. Nur noch Hunde nennt man Nero. Aber Lob und Dank. Lob und Dank. Halleluja. Im Himmel. Freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Lazarus heißt übersetzt oder übertragen Gottvertrauen. Er hat Gott vertraut. Und gestern habe ich, mir ist sowas Tolles eingefallen gestern, als ich mich so für die Predigt über die Engel vorbereitet. Und die Engel trugen ihn nach Hause, aber die Engel trugen ihn nicht nur nach Hause. Die Engel haben immer dafür gesorgt, dass recht viel vom Tisch runterfällt. Denn er lebte von den Krümeln und Brosamen, die von reichen Tisch fielen. Weißt du, die haben runter. Der hat sich verwünscht und gesagt, was ist mit mir los? Bei mir fällt so viel vom Tisch runter. Und immer die besten Stücke. Der Lazarus, Gott versorgte Lazarus, Gott vertrauen. Weißt du, der Herr bringt die Seinen durch. Und wir sollten eine Lebensfreude entwickeln. Eine optimistische, zuversichtliche Lebensfreude. Gott bringt mich durch. Das Leben geht vorbei, so oder so. Und ich sag dir eines, dein Leben geht so oder so vorbei, ob du was tust oder nichts tust. Du kannst dich ins Bett legen und abwarten der Dinge, die da kommen sollen, oder kannst etwas unternehmen. Dein Leben geht so oder so vorbei und dann stehen wir vor dem Allmächtigen. Und was ist dann? Deshalb sammelt Schätze, die im Himmel sind, für die Seele. Lass uns für die Seele was tun. Uns um die Seele kümmern. Was nützt es, was du alles hier gehortet hast, guter Mann? Und heute Nacht wird man deine Seele fordern, wem wird das alles gehören? So, also meide Menschen, die also nicht mit Gott gehen, die nicht mit Gott wandeln. Und das Ende der Gottlosen ist das Ende. Ich habe jetzt gerade die Tage, heute war das in der Pressemeldung aus USA, Weltgesundheitsorganisation hat da Bericht gegeben, dass in den letzten 5 Jahren, nur in den letzten 5 Jahren, Diabeteserkrankungen um das Doppelte zugenommen haben. Eine Zivilisationskrankheit. Und das weltweit, also geforscht. Oder Bluthochdruckerkrankungen haben das dreifach in den letzten 5 Jahren zugenommen. Und Epilepsie um 16%. Und Epilepsie ist ein Geist. sein Geist. Und Diabetes oder Bluthochdruck ist alles, weil ich niemand habe, der mir zuhört, mich versteht, sich um mich kümmert und so weiter. Das sind so Folgen. Und aus dieser Einsamkeit heraus, dann greift man zur Flasche, kommt die Leber noch dazu, kommt noch vieles andere mehr. Und dann ist das Leben statt mit Liebe Gottes, mit der Freude Gottes versüßt, versauert. Und dann Blutdruck, alles regt mich auf und ich kann mich nirgendwo abreagieren. Und dann steigen all diese Dinge. Leute, es ist so wichtig, dass wir anfangen, gesund zu leben. Und zwar nicht nur essen und trinken, sondern auch im Geist, in der Freude, in der Vorstellung, in der Fantasie. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und mein Thema ist, mach dein Leben zu einem Feiertag, zu einem Festtag. Dies ist der Tag. Fang an, in die Ruhe Gottes einzugehen. Und die Bibel sagt, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Das ist es. Fang an, dein Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Fang an, wenn du irgendein Problem hast, das du nicht verschmerzen kannst, sag's Gott. Gib's Gott ab. Lass los. Nimm das nicht ins Bett. Offenbarung 8. Ich predige schon eine ganze Weile an diesem Thema. Die ersten Verse, da ist ein Siegel, wird geöffnet, oder eigentlich die Posaunen gehen und die ganzen Gerichte löst Offenbarung 8. Das ist die Stunde, wo die Gebete der Heiligen erhört werden. Gott erhört unsere Gebete. Alle deine Gebete werden nochmals erhört. Und ich habe euch gesagt, dein Lebensfilm, egal wie dein Leben ausgesehen hat, wird nochmals rückwärts gedreht. Und wenn du rückwärts deinen Film drehst, du gehst alles nochmals zurück. Du erlebst nochmals dein Middle Age, dann erlebst du deine Kindheit, deine Babys sein. Dann siehst du dich, wie deine Mutter dich auf den Armen empfängt und wie Gott dich in den Mutterleib setzt und so weiter. Du erlebst noch all dein Leben noch einmal zurück. Warum? Weil in der Bibel so steht. Psalm 103, Vers 5. Du wirst jung wie ein Adler. Halleluja. Du wirst jung wie ein Adler. Da brauchst du keine Brille mehr, kein Hörapparat, kein Gebiss mehr, nichts mehr. Und selbst wenn du einen Arm verloren hast, dein Arm wächst wieder nach. Du wirst jung wie ein Adler. Deine Federn fangen an zu wachsen. Das ist eine ganz große Wahrheit. Oder Jesaja 40, 31. Deine Jugend wird erneuert. Zu alten Leuten wird das gesagt. Deine Federn fangen an wieder zu wachsen. Du lachst. Und das ist die Freude, die Gott uns schenkt. Dir wachsen deine Federn wieder. Weil wir sind schon wie gerupfte Hühner. Wir haben schon so viel hergeben müssen, so viel aufgeben müssen, auf so vieles verzichten müssen. Und wir sagen, oh Gott, ich will dieses Bild. Ich habe einen Film mal vorgeführt als Evangelisationseinstieg. Und ein Naturforscher hat es gedreht. Und wie die Natur ist, weil die Bibel, die verstehst du sonst nicht, wenn du diesen Film nicht gesehen hast. Und da ist ein Adler, wenn er alt wird. Weißt du, so, bisher hat er immer gejagt, aber dann wird er alt. Da bildet sich an seinem Schnabel so ein Horn und er kann nicht mehr richtig fressen. Und wenn du nicht mehr richtig jagen, nicht mehr richtig fressen kannst und keine gesunde Nahrung hast, dann gehen die Federn aus. Und die Vögel, die er einst gejagt hat, diese kleinen Spatzen, die fliegen um seinen Kopf und koten über seinen Kopf und er sitzt da und so weiter. Und die Federn, also fast halbnackt, das ist was die Situation, die ganzen, deshalb verstehe ich dieses Bild so gut. Das ist fast alles gelassen. Und ist da. Und das ist eine wahre wissenschaftliche Tatsache und so weiter. Und die Koten und sie machen so ihr Gelächter da und verspotten einen und diesen alten Adler. Und der Schnabel wird immer größer, weil er kriegt nur noch Reste, was die jungen Adler noch für ihn noch übrig haben und so weiter. Ein paar schon abgenagt, dass nicht kein richtiges Fleisch mehr da ist und so weiter. Und irgendwie in seiner Wut haut er mit seinem Schnabel gegen irgendeinen Gegenstand und dann bricht der alte Schnabel, also dieses Horn da ab. Und er fängt wieder an, von neuem zu fressen. Und während er anfängt, neu zu fressen, Federn fangen an zu wachsen. Und er entwickelt sich wieder ganz neu. Und er fährt, deshalb ist dieses Bild, die Leute wussten, was es damals noch Bergadler gab. Wir fahren auf wie Adler. Du, ich sag dir, wenn du dich richtig bekehrst, dein Schnabel, dieses Horn, was der Teufel dir vors Maul gebunden hat, dein Maulkorb, nichts sagen, nichts beten, nicht jubilieren, nicht jauchzen, nicht mehr pfeifen, nicht mehr zwitschern, nicht mehr, was weiß ich alles. Und das ist der Schnabel, dieses Horn. Ach, ich komm nicht mehr, mir geht's nicht mehr gut, ich vermag nichts mehr. Nein. Schlag diesen Hornschnabel weg und preise Gott. Und dann werden nachher die kleinen Vögel, die dir bis auf den Kopf gekotet haben und ihren Dreck da abgelassen haben, da wirst du sie jagen. Und du wirst auffahren, die wachsen Federn. Du musst ein bisschen Geduld haben, dann kommen zuerst mal Pflaumen. Ich weiß, dünne Federchen. Dann flaumst du. Und dann fährst du auf. Dir wachsen wieder Flügel. Du schwingst dich wieder auf in einer neuen Dimension. Atmest wieder auf. Das ist die Freude am Herrn. Du kannst wieder jubilieren, kannst Halleluja sagen. Viele haben es verlernt durch lauter Kritik, durch den ganzen Kot, was man da auf dem Kopf bekommen hat. Oder Joel Kapitel 2, Vers 25. Die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, werden dir wieder erstattet werden. Das ist Evangelium. Wo du die Jahre, wo du umsonst zugebracht hast, umsonst gesessen bist, umsonst gebüffelt hast, umsonst gespart und umsonst gedient hast und umsonst geliebt hast. Wir haben so viel Frust in unserem Leben. Die Jahre werden alle wieder erstattet. Halleluja. Das soll uns Freude machen, mit Gott zu leben. Und jetzt erst recht, wenn ich das alles weiß. Du hast nicht umsonst gelebt. Lass dich von der Freude über die Ewigkeit anstecken. Wenn ich so die alten Lieder höre und so weiter, da hat man so viel von der Ewigkeit gesungen, heute singt man es kaum. Paulus sagt einmal, wenn wir nur dieses Leben hätten, dann wären wir die ärmsten Menschen auf dieser Welt. Also lerne im Geist zu jubilieren. Lass dich von Freude beschenken. Sage deinem Problem, dass dein Gott ein großer Gott ist. Sag deinem Problem, dass dein Gott ein starker Gott ist. Sag deinem Problem, dass Gott alles in der Hand und in Kontrolle hat. Sag deinem Problem, dass du alles Gott übergeben hast und sagst, Halleluja, ich hab nichts mehr. Also mit mir könnt ihr nicht mehr streiten. Könnt ihr jetzt mit Gott durch euch anlegen. Die Freude am Herrn muss gelebt werden, nicht nur geglaubt. Die muss gelebt und ausgelebt werden. Die Freude am Herrn. Weißt du, was das bedeutet? Lass dich beschenken von dieser Freude. Nahe bei Jesus, immer mit Jesus zu sein, immer auf Jesus zu schauen, auf den Meister zu blicken, immer mit dem Meister zusammenzugehen, immer vom Meister zu lernen. Das ist am Herrn, bei Gott in Untermiete zu sein oder im Haushalt, in seinem Haushalt. Deshalb heißt es einmal, ich möchte Pförtner in deinem Hause sein, also in den Palästen der Gottlosen wohnen. Echte Freude ist, wenn Gott mit uns seinen Weg geht, seinen Plan hat, wenn der Herr unser Hirte ist, kann so richtig jubilieren. David war siegreich in der Zeit, wo er wusste, Gott ist mit mir. Die Freude am Herrn ist oder stellt sich ein, wenn ich fertig bringe, alles Gott zu überlassen. Augen zu und durch. Klingt komisch, aber es ist so. Echte Freude ist, wenn ich beim Herrn Jesus sein kann und in seiner Gegenwart leben kann und ich muss nicht warten, bis ich gestorben bin. Meisten Leute denken, wenn sie sterben, dann sind sie erst beim Herrn Jesus. Ich habe eine liebe Schwester gehabt, die ist in Frankfurt-Oder auf die Straße gegangen, hat Zettel verteilt. Und dann ist etwas ganz Blödes passiert. Sie sagt, möchten Sie zu Jesus kommen? Und dann schrie eine Frau auf der Straße, dass man fast Polizei holen musste. Und dann schrie, nein! Zu diesem, ich will noch nicht sterben. Weißt du, man hat nur gesagt, möchtest du zu Jesus kommen? Die hat's verstanden. Ist Einladung zum Sterben, bin noch nicht so weit. Und hat so ein Händel auf der Straße da angefangen, möchtest du zu Jesus. Die meisten Leute denken, wenn sie zu Jesus eingeladen werden, dann muss man sterben. Nein, da fängst du erst richtig an zu leben. Wenn du zu Jesus kommst, das sind 5 Jahre, Klacks, im Vergleich zu der, da steht eine ganze Ewigkeit vor einem noch. Da hat man noch so viel Zeit und da noch mal so viel Kraft. Und ich weiß, was ich heute nicht erledige und ich freue mich schon, wenn ich im Himmel bin, dann mache ich genau dort weiter, wo ich hier aufgehört habe. Weißt du, ich habe noch meine ganze Ewigkeit vor mir. Ich habe noch 1000 Leben. Ich glaube nicht an Reinkarnation, glaub mir das. Aber ich weiß, ich habe die ganze Ewigkeit. Oh, da werde ich Dinge tun, von denen ich nur geträumt habe hier. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Du sollst dich so fühlen, wie deine Seele fühlt. Die Freude am Herrn stellt sich ein, wenn Gott sich in deinem Leben verwirklicht. Und du spürst, ja, er ist mit mir. Jesaja 55, Vers 12. Und da heißt es, wenn die Erlösten kommen, sie werden mit Freuden heimkommen. Mit Freuden heimkommen, mit Freuden marschieren, mit Freuden kochen, mit Freuden. Alles, was sie machen, sie werden mit Freuden machen. Lass dich von Freude anstecken. Und sie werden in Frieden geleitet werden, heißt es. Also mit Freude kommen und in Frieden geleitet. Hügel und Berge werden weichen, Bäume sollen sogar in die Hände klatschen und so weiter. Das heißt also Durchbruch, alles, wenn die Erlösten kommen. Gott will, dass du Freude hast und zwar jubelst und jauchst. Wo ist deine Begeisterung oder wo ist unsere Begeisterung oder wo ist überhaupt die Begeisterung der Christen hingekommen? Die Freude, wie kommt sie? Oder welche Freude meine ich hier? Die Freude über deine Errettung. Die Freude über das Bewusstsein, Gott ist mit mir. Ich habe so ein altes Lied von einer Frau, natürlich, das ist eine Frau geschrieben. Und die hat im Pfingstjubel dieses Lied drin. Und was Freude einem macht. Und da heißt es, oder wie Freude sein kann, da muss gar nichts Großes sein. Die Freude der Sündenvergebung und dass ich Kind Gottes sein darf und dass ich Gott dienen darf und dass Gott für mich ist und dass niemand gegen mich sein kann. Diese Freude, diese Heilsgewissheit, dass ich anderen da sein kann. Und sie hat ein Lied geschrieben darauf. Von dem Bewusstsein, alles, was ich tue, meinem Gott zu ehren. Sie schrieb, jeden Faden, den ich drehe, jeden Fußtritt, den ich gehe, jede Scholle, die ich grabe, ist natürlich vom Land wahrscheinlich gewesen, jede Arbeit, die ich habe, alles meinem Gott zu ehren, hier und dort sein Lob zu mehren, soli Deo Gloria. Alle Lasten, die ich trage, alle Worte, die ich sage, alle Werke, die ich tue, alle Stunden, die ich ruhe, alles meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria und so weiter. Jedes Tröpflein Blut im Herzen, das war noch also ein bisschen vorletztes Jahrhundert. Jede heiße Glut der Schmerzen, jede lichte Freudenstunde, jede bittere Lebenswunde, alles meinem Gott zu ehren. Jede Speis, die ich genieße, wenn ich andere freundlich grüße, wenn ich nur ein Blümlein pflücke, mich nach einem Strohhalm bücke, alles meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria. Alles vom geringsten, kleinsten bis zum größten, reinsten. Magst die Welt erbauen, magst nur still ein Engel schauen, alles meinem Gott zu ehren. Leben wir es aus der Freude Gottes, zu Gottes Ehre, zum Gotteslob? Georg von Nassins, ein Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, hat einmal gesagt, wenn ich am Ziel angelangt bin, was ihn glücklich machen würde. Und überleg einmal, vielleicht machst du auch heute dir Gedanken, ob das vielleicht nicht für dich auch gelten könnte, was für den Gregor von Nassins gegolten hat. Er sagte, wenn ich dann vor Gott stehe, ich möchte Gott ehren mit allem, was mein Leben ausmacht und so weiter, wenn ich dann am Ziel angelangt bin, wäre, und da kommt einer und mir um den Hals fällt und mir dankt und Danke sagt, dass ich ihm nachgegangen bin, dass ich bei ihm geblieben bin, dass ich die Menge seiner Sünden zugedeckt habe durch den Namen Jesus, dass ich ein Stück weit Seelsorger für ihn war und dass ich ein Gespräch mit ihm führe und mir um den Hals fällt und mir dankt, das wird Freude sein in der Ewigkeit. Halleluja.